Where are you from?
Holland.
Holland. Hi. So we are here now in St. Anton, in the middle of the mountains, of the Arlberg. But can you tell me, which one is the Arlberg?
No.
You don't know?
No.
No? This one, this one.
I thought this one.
Yes. Okay. No, it isn't.
Ah, yeah. Which one is it then?
There is no Arlberg.
Aha. Wie jetzt? Es gibt ihn also gar nicht, den Arlberg? Das holländische Urlauberpaar, welches ich zu Beginn hier in St. Anton interviewt habe, wusste das nicht. Und damit waren sie nicht alleine. 99% aller Befragten meiner spontanen Straßenumfrage im Ortszentrum wussten es ebenfalls nicht. Aber wenn er nicht hier ist, wo ist er denn dann, der Arlberg? Und genau dieser spannenden Frage gehen wir in dieser Folge nach. Und damit herzlich willkommen zu Den Bergen lauschen, dem Podcast der Region St. Anton am Arlberg. Aber wer kann hier helfen? Der Erste, der mir einfällt, ist Martin Ebster, der Tourismusdirektor der Region. Der muss es doch wissen. Also besuche ich ihn gleich zu Beginn der Folge. Und später dann auch Hüttenwirtin Tanja, die mir neben der Namensherkunft auch noch viele spannende Dinge zur Natur am Arlberg erzählen kann. Unter anderem auch, was Harry Potter mit der Region zu tun hat. Mein Name ist Max Kögel und ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen bei dieser Folge. Herzlich willkommen bei den Bergen lauschen. Ich bin wieder zu Gast bei Martin. Hallo Martin.
Martin ist gern wieder Gast im Podcast.
Genau, und es ist ja jetzt nicht unsere erste Folge. Und wie man ja, vielleicht die Hörer, die noch keine Folge gehört haben, denen sag ich es jetzt nochmal, ich bin ja nicht aus der Region. Ich bin weder hier aufgewachsen noch wohne ich hier. Aber ich komme öfters und sehr gerne zu euch zu Besuch, um mit euch über die Region zu sprechen. Und jetzt haben wir doch schon ein paar Folgen produziert. Und eine Frage habe ich mir selbst und auch dir noch nie gestellt. Wo ist denn eigentlich der Arlberg?
Das ist eine ganz ausgezeichnete Frage. Wenn man auf das Wort Berg sich konzentriert, dann gibt es den Arlberg nicht. Es gibt keinen Berg, der Arlberg heißt.
Deshalb waren wir da noch nicht oben.
Deswegen waren wir da noch nicht oben, ja genau. Und der Wortursprung mit den Arlen, also Arlberg, der kommt von den Legföhren, die bei uns in der ganzen Gegend und in dieser Region wachsen. Und das war sozusagen der Arlenberg früher. Und wenn wir jetzt sagen, wo ist der Arlberg, oder an Gastfragen oder auch an Einheimischen fragen, dann wird das meistens auf den Arlbergpass, auf diese Überquerung zwischen Tirol und Vorarlberg fokussieren. Und da würde ich jetzt sagen, ist sozusagen das Zentrum des Arlbergs.
Genau, also da sagt man ja auch im Allgemeinen, man fährt drüber, also über den Arlberg.
Aber man sagt auch, ich fahre an den Arlberg oder zum Arlberg. Und dann meint man die große Region mit all dem, was diese Region zu bieten hat.
Mhm. Ja, spannend. Also das habe wahrscheinlich nicht nur ich nicht gewusst.
Wissen einige nicht, glaube ich, aber man kann das ganz gut aufklären.
Aha, jetzt hast du gesagt, also den Arlberg als solches gibt's nicht. Jetzt stehen wir ja hier mitten in der Region in St. Anton und immer wenn ich links und rechts und vorne, oben, unten, sehe ich nur Berggipfel. Die haben ja dann auch alle einen Namen. Welche gibt's denn dann?
Ja, das sind die Gipfel, die den Arlberg überragen an Höhe und sozusagen, also ich habe immer das Gefühl, wenn ich da in einem Talkessel herinnen stehe, dass die sozusagen auf den Arlberg, auf die Region aufpassen. In der Mitte drin, zwischen Tirol und Vorarlberg, steht ja die Valuga. Mit 2811 Metern nicht der höchste dieser Berge, aber meiner Meinung nach der größte Kraftplatz dieser Berge. Wenn man da mal rauffährt, auf der Plattform steht und fünf Nationen sieht, Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Italien und die Schweiz, dann merkt man, dass man an einem ganz besonderen Platz steht. Und man sieht schön nach Vorarlberg runter, man sieht nach Tirol, man sieht diese Bergriesen rundherum und spürt, dass da ganz eine besondere Kraft ist. Und wenn ich von rundherum spreche, dann würde ich mal sagen, der Rüfikopf auf der einen Seite, auf der Lecherseite, dann haben wir auch den Omesberg, der da dazugehört, der Patriol, ganz zweifelsfrei einer der Berge am Arlberg, der ganz was Besonderes darstellt. Und auf der Tiroler Seite dann vielleicht noch die Passaierspitze oder auch der Hohe Riffler oder der Scheibler. Das sind Berge, die überragen sozusagen das ganze Gelände und passen auf den Arlberg auf.
Jetzt mit der Erklärung, dass der Name Arlberg von den Arlen kommt, also dieser Kiefernlatschenart, die sieht man ja dann nur im Sommer. Das heißt, im Winter sehe ich vom Arlberg, Namensgeber, gar nichts mehr.
Ja, aber die Menschen, die hier gewohnt haben oder auch noch immer hier wohnen, sind natürlich clever genug, diesen Arlberg natürlich auch im Winter präsentieren zu können. Und da hat es von Anfang an im Grunde genommen den Umgang mit dem Schnee gegeben. Mhm. Und dieser Umgang mit dem Schnee hat sich relativ schnell in die Sportart Skifahren entwickelt, die Weiterentwicklung der Technik, haben wir auch schon besprochen in einer wunderschönen Folge. Männer wie Hannes Schneider, der von Stuben nach St. Anton gekommen ist, oder all die Skipioniere, Kruckenhauser, Hoppichler, Rudi Matt natürlich nicht zu vergessen, die haben diesen Arlberg durch Sport berühmt gemacht. Mhm. Und das ist auch das, was jetzt in den Köpfen der Menschen ist. Skifahren, Arlberg, das größte zusammenhängende Skigebiet Österreichs, die Nummer 5 in der Welt, ein relativ herausforderndes Skigebiet, und am Schluss den Satz, wer es am Arlberg gelernt hat, der kann es auf der ganzen Welt.
Sehr gut. Jetzt hat der Arlberg als Pass natürlich eine sehr, sehr bewegte Geschichte. Wir haben in der Folge 1 schon mal ein bisschen darüber geredet, über die Geschichte der Region, aber heute können wir nochmal, wenn wir jetzt schon beim Arlberg sind und bei dem Wort, wo es herkommt, und der Namensgeber der Region, der Pass hat eine sehr, sehr bewegte Geschichte und auch eine sehr leidhafte zum Teil.
Richtig, diese Geschichte geht einmal zumindest bis ins 14. Jahrhundert zurück, vielleicht sogar noch früher. Der Arlberg war ein Gigant, obwohl er im Sinne von Höhe nicht wahnsinnig hoch ist, aber für viele Menschen, die da drüber mussten oder wollten, war er ein Gigant, der sich vor ihnen aufgebaut hat, egal von welcher Seite man gekommen ist, von der Vorarlberger oder von der Tiroler Seite. Und wir haben auch schon gesprochen über die ganze Geschichte. Heinrich Findelkind, Bruderschaft St. Christoph, der Heinrich Findelkind war damals der Erste, der wirklich sich zur Aufgabe gemacht hat, den Menschen zu helfen. Und der hat viele schlimme Dinge gesehen. Und der Arlbergpass über die Jahrhunderte war eigentlich eher immer als Saumpfad ausgebaut, weil gerade so 14., 15. bis ins 16. Jahrhundert hinein natürlich der Tiroler Bergbau extrem erfolgreich war, und vor allem mit Salz oder mit Silber, wenn wir jetzt Schwarz nehmen, über den Arlberg musste, und ist dann in den weiteren Jahrhunderten eigentlich mal kurz wieder in seiner Bedeutung versunken, hat aber dann durch die Textilindustrie, die damals in der großen Monarchie mit Triest einen Fixpunkt gehabt hat, und diese Textilindustrie ist über den Arlbergpass auch nach Vorarlberg gewandert, wo ja zum Beispiel heute noch die Textilindustrie sehr stark ist, da hat der Pass wieder einen Aufschwung bekommen. Mhm. Und irgendwann hat dann auch die österreichische Regierung, damals natürlich der Kaiser und der Reichstag, beschlossen, diesen Arlbergpass als Straße auszubauen, was einmal angefangen wurde, aber nicht wirklich beendet. Und der ganze Pass war sozusagen über die Jahrhunderte immer ein riesiges Hindernis. Und ich habe zu diesem Thema eine interessante Geschichte gefunden aus dem 15. Jahrhundert, wo ein Gesandter der Republik Florenz über den Pass musste. Und er hat sich beschwert, dass schon sein Weg über den Reschenpass und nach Finstermünz, den hat er den tiefen Schlund genannt, eine Katastrophe war. Aber der Übergang über den Arlberg erschien ihm noch viel schwieriger als der Reschenpass. Und der Arlberg war sozusagen etwas, wo er sagt, einmal und nie wieder. Mhm. Und das haben sich sicher viele Leute gedacht, und deswegen war es dann auch wichtig, dass man irgendwann diese Straße komplett ausgebaut hat. Interessant ist, dass natürlich, haben wir auch schon besprochen, im Jahr 1884 der Arlberg-Eisenbahntunnel fertiggestellt wurde. Dann hat sozusagen die Straße plötzlich wieder an Bedeutung verloren und dann relativ schnell wieder an Bedeutung gewonnen, als die Automobile gebaut und auch verkauft wurden. Und es gibt ein ganz interessantes Rennen aus dem Jahre 1902, ein Automobilrennen von Paris nach Wien. Und da steht geschrieben, dass das schwierigste Teilstück die Fahrt über dem Arlberg am 28. Juni 1902 war. Was zeigt, dass dieser Pass immer mit Schwierigkeiten behaftet war?
Ja, und der Eisenbahntunnel, hast du jetzt schon gesagt, hat ihm zum Teil dann den Schrecken wieder genommen. Und auch die Straße,
natürlich, hat es trotzdem leichter gemacht. Ist natürlich wahnsinniges Pioniertum, wenn man sich überlegt, 1902 mit den damals nicht ganz so fortschrittlichen Automobilen von Wien nach Paris und über den Arlberg zu fahren. Das ist schon eine Leistung.
Ja, und wenn wir die Frage nochmal stellen, wo ist dann der Arlberg, dann hat es sicher geheißen, zu dieser Zeit, über die Jahrhunderte, der Arlberg ist da, wo er am höchsten ist, wo wir gerade drüber müssen, mit Saumpferden, zu Fuß oder mit Fahrzeugen. Einen Unfall hat es ja auch gegeben, wenn wir uns erinnern an das Jahr, also wir erinnern uns nicht an das Jahr 1414, als der damalige Papst Johannes der 23. zum Konzil nach Konstanz gefahren ist, hat er mit seinem Fuhrwerk einen Unfall gehabt, hat dann gesagt, ich liege hier im Namen des Teufels, wurde dann in Konstanz auch abgesetzt und als Gegenpapst sozusagen proklamiert. Also das war der Arlberg dann. Und wenn wir jetzt aber in die moderne Zeit hineingehen, dann ist der Arlberg eine Region, nicht ein einzelner Punkt, sondern eine Region, die mit unglaublich vielen Möglichkeiten glänzt.
Ja, aber es gibt eben kein Gipfelkreuz am Arlberg, wo man ein schönes Foto machen kann und sagt, ich war am Arlberg.
Ein Gipfelkreuz gibt's nicht. Es gibt ein Kreuz, das steht eigentlich mitten in der Skipiste drin, wenn man runterkommt vom Galzig nach St. Christoph. Und es hat früher ein Kreuz gegeben, genau auf der Spitze des Arlbergpass. Und dieses Kreuz hat für den Tiroler Fürsten bedeutet, dass hier seine Zollrechte enden und dass danach sozusagen die Zollrechte in Vorarlberg.
Also als Grenzstein sozusagen, genau. Hat es schon gegeben.
Ja.
Als nächstes besuche ich nun Hüttenwirtin Tanja. Sie ist unter anderem auch Kräuterpädagogin und Waldbotschafterin. Ich treffe sie am Wunderwanderweg unterhalb ihrer Hütte und stelle auch ihr die Frage, wo ist denn nun der Arlberg?
Diese Frage wird tatsächlich oft gestellt. Und zwar ist der Arlberg kein einzelner Berg, sondern die Region. Und ich habe mich da ein bisschen erkundigt und ein bisschen nachgeforscht. Der Arlberg wird aufgrund der Zunterner, nennt man es bei uns im Dialekt, das sind die Arlen, also eine Latschenart. Und aufgrund dieser Latschen ist das der Arlenberg, so wurde er früher genannt, und hat sich im Rätoromanischen dann in den Arlberg verwandelt.
Ah, indem er einfach ein paar Buchstaben weggelassen hat.
Genau so war's. Und es ist ganz interessant, dass es wirklich kein Berg ist, sondern die Region.
Okay, und wir stehen jetzt hier, glaube ich, bei so einer Arle direkt davor. Schaut zumindest so aus wie eine Latschenpflanze.
Da hast du sehr recht, das ist unsere Arle, das ist eine Latsche. Und das Spezielle daran ist, sie hat sehr kleine Zapfen. Diese Zapfen verwenden wir, wir sind auch die Ersten, die das für Schnaps verwenden. Also ich bin auch Edelbrand-Sommelier. Das heißt, wir brennen auch die Arle, da gibt's dann den Arlengeist. Und man kann auch ein Öl daraus machen.
Ah ja.
Und die Arle ist eine spezielle Art der Latsche, weil sie erstens einmal nicht so große Zapfen hat. Sie muss ja in relativ kurzer Zeit schnell zur Blüte kommen und sich dann vermehren, aussamen.
Bevor wieder der Schnee kommt.
Genau. Mhm. Und die Arle ist für uns auch ganz ein toller Lawinenschutz. Sie ist sehr biegsam und wenn du da raufschaust, unter der Bergbahn, unter der Galzigbahn, da sieht man überall die Arle am Boden. Das ist ein Bodendecker und dadurch ist auch der Hang sehr stabil. Und wenn da Schnee drauf liegt, dann, wenn es zu viel wird, dann speckt es einfach weg. Und das ist für uns natürlich ideal, weil dadurch ist eigentlich ein natürlicher Schutz gegen Lawinen.
Okay, und das heißt, die Arle war immer schon hier in der Region? Und hat sich, und das macht die Region besonders wahrscheinlich, dass hier so viel davon gibt.
Jawohl. Die Arle wächst ja bis ganz rauf. Und wir sind ja auch so ein bisschen eine Wetterscheide. Und darum siehst du oben auch eher wenig Bäume, weil es natürlich, es geht ja bis 2800 Meter rauf zur Waluga. Und da das letzte Stück im Krummholz, Gebiet, da sind dann einfach nur mehr die Arlen. Also da würden die Bäume das jetzt gar nicht mehr schaffen.
Das heißt, egal ob ich auf den Galzig fahre oder auf die Waluga, ich kann immer sagen, ich war am Arlberg.
So ist es, ganz genau.
Jetzt hast mir du vorhin schon im Vorgespräch erzählt, es gibt nicht nur den Arlberg, sondern es gibt auch die Arlenburg. Oder es gab sie. Das klingt spannend.
Die ersten Aufzeichnungen der Arle waren ja so um 1200, teilweise sogar noch früher, aber das war jetzt das, was man wirklich nachweisen konnte. Mhm. Und da hat's bei uns, gibt's auch derzeit noch, es gibt Arlenmäder, Skilifte, die nach der Arle bezeichnet wurden. Und das bekannteste ist die Arlenburg. Mhm. Und da hat's wirklich eine Burg gegeben und die liegt im Ortsteil Nasserrhein. Und da ist dann sind die Herren von Arlen, das war so ein Zweig der Schrofensteiner, die haben von dort aus regiert.
Ah ja.
Und leider gibt's da kaum Bilder oder auch keine Zeichnungen oder so, weil sie von den Appenzeller, in den Appenzellerkriegen, hat man die Arle leider niedergebrannt.
Aber warum haben die das gemacht?
Ja, die wohl haben sich einfach bedroht gefühlt. Da war doch der zwischen Schweiz und Österreich, da waren so die, auch Landeck. Landeck war ja bei uns der Schrofenstein, war ganz ein bekanntes Geschlecht, die Schrofensteiner. Und die haben natürlich ein paar Querulanten gehabt. Und dadurch ist dann leider die Arlenburg dazwischen gestanden und die wurde einfach niedergebrannt. Es gab ganz tolle Gänge, Geheimgänge bis ins Dorf. Es hat da so Vorhöfe, Bauernhöfe gegeben. Und man hat auch später dann noch diese Gänge gefunden.
Okay.
Zum Glück waren die noch da, aber natürlich, wenn man die Wiesen gemäht hat, irgendwann sind die dann eingebrochen und man hat es dann auch nicht mehr rekonstruiert, was sehr schade ist. Und es gibt da ganz spannende Geschichten und auch Sagen zu der Arlenburg, den Schatz von Arlen zum Beispiel.
Okay.
Und den haben zwei, also der Schatz von Arlen wurde von einer Schlange bewacht. Mhm. Und da sind dann so zwei Junge von einem Bauernhof gekommen, zwei Burschen, und die wollten unbedingt den Schatz ausgraben und die haben die Schlange gesehen mit einem Schlüssel um den Hals.
Ja.
Und sie haben der Schlange den Schlüssel gestohlen und haben dann, wollten sie den Schatz heraufholen vom Burggraben. Und sie waren aber noch so gierig, dann ist der Schatz wieder runtergefallen und sie sind dann, glaube ich, auch zu Tode gekommen. Und somit ist der Schatz von Arlen auf ewig verschollen.
Das klingt jetzt fast so, wie wenn die Autoren von Herr der Ringe oder Harry Potter bei euch zu Gast waren und sich hier die Inspiration geholt haben.
Genau, so ist es. Und das Interessante ist, dass zum Beispiel bei uns, also wirklich unter unserem Privathaus, wäre der Schatz vergraben.
Okay, das heißt, wäre, aber, dann habt ihr aber schon danach gesucht.
Nein, wir haben nur Erdwärme gebohrt, aber nichts gefunden. Aber laut der Sage wäre er da. Und weil du gerade Harry Potter sagst, ich habe gerade daneben an einen Hexengarten.
Mhm.
Und natürlich habe ich da die Alraune.
Ach ja.
Weil ich auch ein Harry Potter-Fan bin.
Ja.
Und das passt da sehr gut in unseren Hexengarten.
Sehr schön. Jetzt hast du vorhin kurz gesagt, was man alles aus der Arle machen kann. Jetzt würde mich nur interessieren, für was ist es gut, die Produkte, die man daraus gewinnen kann. Also du hast gesagt, man kann auch ein Öl aus den Zapfen machen.
Das Öl, das macht man mittels Wasserdampfdestillation und das ist ein sehr gutes Öl für die Bronchien, auch für Rheuma. Ich habe das zum Beispiel in meinem Beinwellbalsam drin, in idealer Kombination mit dem Murmelfett, weil es bei uns sind ja auch sehr viele Murmeltiere und so hat man das auch früher schon verwendet. Das war in jeder Hausapotheke anzutreffen. Man konnte auch das Holz verwenden. Und du siehst schon, also es ist eher ein dünnes Holz, das sind eher schmale Stämme und Äste. Und man hat sie aber als Schnittholz verwendet, teilweise auch für Möbel, für einen Innen- und Außenbau, für Fenster. Und das Wichtige war halt dazu mal, so haben zumindest die Großeltern uns erzählt, dass man es zum richtigen Mondzeichen geschnitten hat, weil sonst gerne die Blaufäule drinnen war. Aber das wissen die Tischler heute wahrscheinlich besser, ob das immer noch so ist oder ob das einfach nur der Aberglaube war. Auf jeden Fall wurde da wirklich alles verwendet. Jetzt heute ist man natürlich schon, hat man schon mehr hochwertigere Hölzer. Aber früher war da die Arle sehr begehrt.
Aber jetzt ist das ja eine eben bodennahe Pflanze, die jetzt auch nicht besonders groß wird. Also es ist fast erstaunlich, dass man so kleinen Pflanzen wirklich als Tischler sozusagen was draus nutzbar machen kann.
Bei uns ist die Arle, also die Latsche, eher klein gewachsen, aber das hat den Grund, dass einfach sehr viel Schnee am Arlberg liegt. Das ist ja ein sehr schneesicheres Gebiet. Und da können sie gar nicht so,
einfach klein.
Genau, da können sie sich gar nicht so in die Höhe ausbreiten, weil es kann sein, dass da schon Ende September, Anfang Oktober schon wieder das erste Mal schneit. Mhm. Hingegen zu anderen Gebieten, da kann so eine Latsche richtig groß werden.
Aber die Aale an sich, die, es gibt jetzt keinen zweiten Aalberg bei uns irgendwo in der Region, in den Alpen.
Nein,
wo
gibt
die
es
so
nicht
verbreitet ist wie hier.
Also laut den geschichtlichen Aufzeichnungen und Übermittlungen gibt es nur die Aale vom Arlberg. Mhm. Und das ist auch eine eigene Art, weil ich habe mir gedacht, das forsche ich mal nach im Rahmen meiner Waldbaden-Trainerausbildung und habe dann wirklich herausgefunden, dass die Aale eine besondere Art ist, die eben kleinwüchsiger ist, kleinere Zapfen hat und dadurch so auch nirgends gefunden wird.
Okay, und die kannst du mir jetzt auch nicht einpacken und mitnehmen und bei mir in Salzburg einen zweiten Aalberg bauen.
Glaube ich nicht, aber das liegt bei uns auch an der Geografie. Wir haben eine ganz spannende Geografie. Das ist so, dass wir jetzt hier gerade auf Urgestein stehen und der Bach, das Rauschen, das du hörst, ist der Steißbach und auf der anderen Seite vom Bach ist das Kalkgestein. Mhm. Das wissen bei uns auch viele Einheimische nicht, dass wir da so bevorzugt sind von der Natur. Wir haben aufgrund dessen auch mehr als 40 verschiedene Löwenzahnarten,
oh wow,
was ganz Spezielles ist, und auch über 30 wild wachsende Orchideenarten. Also die wachsen bei uns einfach in der Wiese, weil sich die Gesteinsarten vermischt haben und jede Pflanze natürlich einen anderen Boden benötigt. Und deswegen ist auch diese Art der Latsche nicht überall anzufinden, weil sie genau so einen Spezialuntergrund benötigen.
Gut, na dann lassen wir sie hier am Arlberg und machen wir keinen zweiten davon. Jetzt, wenn man mit dir spricht, merkt man ja sofort die ganze Faszination, die du für deine Region, für die Pflanzen, für das Thema Wald und Natur hast. Deshalb kenne ich wahrscheinlich die Antwort auf meine nächste Frage schon, aber ich frage es jetzt trotzdem. Was bedeutet es dir, hier in der Region zu sein, am Arlberg, in der Gegend? Oder könntest du dir vorstellen, irgendwo anders zu sein oder zu leben?
Also ich könnte mir das nicht vorstellen. Ich bin zwar sehr anpassungsfähig, aber es ist einfach so, dass man draufkommt, wir haben so eine gute Luft. Wir haben ein super gutes Wasser. Also wir haben ja oben bei der Hütte ein Kneippbecken und auch dieses Wasser könnte man trinken. Natürlich, bevor man kneift, wäre ideal. Und es wird auch immer mehr wert, gerade in Zeiten von den Veränderungen in der Natur, also von Natur im Wandel, da habe ich auch einen Weg dazu gemacht. Man merkt, es wird wärmer, auch bei uns. Und das ist dann Gold wert. Also da nützt das ganze Geld nichts. Aber wenn man in der Nacht gut schlafen kann, wenn das Wasser sauber ist, die frische Luft, einfach der Gesundheitswert. Ich habe mich auch ein bisschen spezialisiert eben auf das Essen der Kräuter, der Wildkräuter. Und da sind so viele Möglichkeiten, dass man wirklich im Wald oder in der Natur überleben könnte. Also wenn jetzt einmal eine Wirtschaftskrise käme, was wir ja nicht hoffen, dann wäre ich auf jeden Fall überlebensfähig. Ja. Und das macht dann schon Spaß. Und ich würde jetzt nicht wissen, ob das woanders auch möglich wäre.
Vielen Dank, Tanja.
Sehr gern.
In der Einleitung zu dieser Folge habe ich ja gesagt, dass 99% der Befragten in meiner Straßenumfrage nicht wussten, wo der Arlberg ist. Aber eine Urlauberin wusste es oder hat es zumindest richtig erraten.
Darf ich Sie was fragen? Ganz kurz, nur eine Frage. Wir sind ja hier in St. Anton am Arlberg. Links und rechts überall sind Berge.
Yeah.
Welches ist der Arlberg?
Oh, das ist eine gute Frage, aber ja, ich denke, die ganze Berge.
Alle Berge sind Arlberg.
Ja, das Tal und die Berge sind Arlberg. Aber das weiß ich nicht.
Ja, da haben Sie die Frage richtig beantwortet.
Ah, okay.
Gratuliere. Okay.
Danke.
Zum Abschluss spreche ich nochmal mit Martin Ebster weiter und stelle ihm dann zum Schluss auch die Frage, was für ihn ganz persönlich der Arlberg bedeutet.
Jetzt haben wir gesagt, also der Arlbergpass ist ja auch eine Grenze zwischen zwei Bundesländern und du hast es jetzt schon ein paar Mal gesagt, auch das Wort Vorarlberg, das ist ja ein eigenes Bundesland. Jetzt aus Tiroler Sicht auf der anderen Seite des Arlbergs, trotzdem heißt es aber Vorarlberg, also weil das aus deren Sicht vor dem Berg ist. Aber die Beziehung der beiden Länder, links und rechts des Arlbergs sozusagen, die war aber immer schon bedeutend.
Die musste gepflegt werden, weil sie wirklich bedeutend war. Am Anfang mit Silbertransporten, auch mit Salztransporten. Über die Jahrhunderte Baumwolle ist in großer Menge über den Arlbergpass transportiert worden und in der aktuellen Zeit natürlich mit der Verbindung des Skigebietes, mit der Arlbergregion als Ganzes, als eine große Tourismusregion, hat sich ja ein Mythos entwickelt in der Welt. Der Arlberg, das ist sozusagen was ganz Besonderes. Man fährt dorthin, weil man einmal den Arlberg erleben will. Und da sind immer die Länder Vorarlberg und Tirol natürlich gemeinsam am Drücker, weil die ganze Region sozusagen da sich drüber ausdehnt.
Wenn ich es jetzt überspitzt und ein bisschen mit Humor formulieren würde, könnte ich ja fragen, wem gehört er denn, der Arlberg? Den Tirolern oder den Vorarlbergern?
Also wenn man wissen will, wo die Grenzlinie ist, die liegt ungefähr bei der Passhöhe heroben, 100 Meter weiter unten ist dann die Vorarlberger Grenze, also sozusagen die Passhöhe ist Tirol. Gehören tut er niemandem. Ich glaube, es ist die eine Seite des Land Vorarlberg, die natürlich von ihrer Seite aus gesagt haben, wir sind vor dem Arlberg. Da sieht man aber auch die Bedeutung, wenn ein ganzes Land sich sozusagen nach einer geografischen oder nach einer GPS hat es damals nicht gegeben, aber nach einer Georeferenzierung benennt. Und die Tiroler haben natürlich von ihrer Seite aus auch den Arlberg als Ende ihres Landes gesehen. Mhm. Gell? Der Fürst hat bis zur Grenze regiert und die Vorarlberger ab der Grenze, von uns aus gesehen jetzt.
Jetzt haben wir viel gesprochen, was der Arlberg oder die Region in früheren Zeiten jeweils bedeutet haben. Übersetzen wir es mal ein bisschen in die heutige Zeit. Was bedeutet denn der Arlberg vielleicht auch für dich persönlich oder die Region?
Für mich persönlich ist es Heimat. Es gibt nichts, was da drüber geht, absolut. Wenn du die Gäste fragst, dann ist es sicher ein Bezugspunkt, den sie in ihren Köpfen, vielleicht auch in ihrem Herzen oder ganz sicher für viele Stammgäste in ihrem Herzen haben. Der Arlberg ist für viele Menschen ein Teil ihres Lebens, auch wenn sie nicht hier wohnen. Sie kommen immer wieder her. Der Arlberg ist natürlich jetzt ein Sehnsuchtsort geworden. Ganz egal, auf welcher Seite er bleibt immer etwas Mythisches, etwas Wunderbares, wo man die schönste Zeit des Jahres, wie man den Urlaub ja oft nennt, verleben kann. Man hat hier Freunde gefunden und der Arlberg so schwebt über allem. Und deswegen machen wir jetzt, wenn wir das touristisch sehen, auch gemeinsam mit der Vorarlberger Seite Werbung für die Gesamtregion, weil sie einfach in den Herzen der Menschen als der Arlberg bekannt ist.
Das heißt, wenn ich dich jetzt abschließend nochmal aus der emotionalen Perspektive fragen würde, was würdest du dann sagen, wo ist der Arlberg?
Dann würde ich sagen, der Arlberg ist in meinem Herzen ganz dicht verwurzelt und ich bin mir ganz sicher auch in den Herzen vieler, vieler Menschen. Und das beantwortet diese Frage wahrscheinlich einmal am besten.
Das war eine neue Folge von Den Bergen lauschen. Wenn Sie mehr über die Region St. Anton am Arlberg erfahren wollen, besuchen Sie doch unsere Website unter stantonamarlberg.com. Wir freuen uns auch, wenn Sie diesen Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts bewerten und abonnieren. Bis zum nächsten Mal bei Den Bergen lauschen.